ist es Ihnen auch schon mal passiert, dass Sie da vorne standen und nicht wussten, wie die Stimme klingt, wenn Sie den ersten Satz sagen? Das ist immer sehr, sehr spannend. Es geht mir wesentlich besser. Ich möchte aber noch etwas sagen, was ich gestern vergessen habe zu sagen, aber in der heutigen Zeit ganz wichtig ist. Ich habe mich natürlich gestern noch einmal getestet, können Sie sich ja vorstellen. Und jetzt muss ich aufpassen wegen dem Datenschutz, aber auch mein engeres Umfeld hat sich noch einmal getestet oder testen lassen und wir sind alle negativ. Also Sie können sehr beruhigt sein, wenn Sie jetzt hier sind, ich werde Sie nicht anstecken, wenigstens nicht mit Corona. Denken Sie daran, zwischendurch aber wieder aufzumachen, das wurde, glaube ich, gestern längere Zeit vergessen und ich glaube, jetzt wäre es schon langsam wieder noch nicht dran. Ah, okay. Gut, ich freue mich wirklich, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, dass Sie per Livestream dabei sind. Und ich möchte mit Ihnen heute darüber nachdenken. Gewissheit macht froh. Übrigens darf ich noch bitten, dass die erste schwarze Folie eingeblendet wird. Sie werden vielleicht überrascht sein, warum ich weiß, dass die noch nicht eingeblendet ist. Jetzt ist sie. Da hat es nämlich zwei weiße Punkte oben rechts. Und wenn ich die sehe, dann weiß ich, sie ist eingeblendet. Muss ich hier noch was ändern? Genau, jetzt. Vielen Dank der Technik. Also es geht mir heute Abend um die Frage, kann man es wissen, dass einem Jesus die Sünden vergeben hat? Kann man es wissen, dass man in den Himmel kommt? Oder kann man das nur hoffen, vermuten oder glauben? Vor einiger Zeit habe ich eine Radiosendung gehört, da hat jemand gesagt, ich bin mein ganzes Leben lang auf der Suche gewesen und ich werde wohl immer auf der Suche bleiben. Natürlich kann man so leben, aber wenn man so lebt, dann herrscht da doch eine gewisse Unsicherheit. Und damit komme ich zum ersten Punkt, du hast mir das schon ein bisschen abgenommen, wegen der Gewissheit. Wir sind nämlich wirklich eigenartige Menschen. Wir wollen normalerweise alles ganz genau wissen, nur Gott gegenüber leisten wir uns eine unerhörte Ungewissheit. Und als du das so ausgeführt hast, habe ich mir überlegt, was dein Beruf ist. Professor oder irgend so. Es wirkte sehr intellektuell, aber ich fand es klasse. Und ich habe gedacht, ich möchte es Ihnen noch einmal versuchen zu zeigen, ein bisschen weniger intellektuell. Wir wollen nämlich normalerweise alles ganz genau wissen, das hast du auch gesagt. Nur Gott gegenüber leisten wir uns eine unerhörte Ungewissheit. Wenn beispielsweise der stärkste Mann das kleinste Wehwehchen hat, dann läuft er ganz schnell zum Arzt, der lässt sich untersuchen und er ist dann natürlich unglaublich froh, wenn der Arzt sagt, es ist alles in Ordnung, Sie sind gesund. Oder eben das mit der Versicherung hast du auch gebracht, das fand ich klasse, aber ich bringe das nicht mehr zusammen. Aber ich habe vor einigen Jahren oder vor vielen Jahren ein junges Paar getraut. Nachdem sie verheiratet waren, saßen sie mit einem Versicherungsexperten zwei Abende zusammen und haben miteinander darüber diskutiert, welche Versicherungen jetzt nötig sind und welche nicht. Also welche sollten sie abschließen und welche nicht. Vielleicht sagen sie ja typisch Schweizer. Die sichern alles ab, also zwei Abende. Aber ich glaube, dass es richtig war. Weil stellen Sie einmal vor, die hätten eine Versicherung abgeschlossen, die sie garantiert nie brauchen. Also zum Beispiel eine goldene Nase oder etwas Ähnliches. Oder was noch schlimmer gewesen wäre, sie hätten eine Versicherung nicht abgeschlossen, die sie aber wahrscheinlich mit größter Wahrscheinlichkeit gebrauchen müssten. Und so gibt es ganz, ganz viele Dinge in unserem Leben, die möchten wir alle ganz genau wissen. Und jetzt kommt das Eigenartige. Gott gegenüber leisten wir uns eine unglaubliche Ungewissheit. Wir waren auf der Straße in Basel, wir versuchten auch mit Menschen so über Jesus, über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Und dann steht vor mir ein Metzgermeister. Sie müssen sich vorstellen, so ein 2-Meter-Kasten. Und ich versuche mit ihm da über Jesus zu reden. Und dann sagt er, ich habe kein Interesse an religiösen Fragen. Nur wer mich kennt, weiß, ich bin schon ein bisschen hartnäckig. Und so habe ich nachgefragt, habe gesagt, ja, aber du musst doch wissen, wo du hinkommst, wenn du stirbst. Dann hat er gesagt, nein, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe weitergebohrt und ich habe dann im Laufe des Gesprächs gemerkt, er hatte im Grunde genommen überhaupt keine Ahnung, was auf ihn zukommen würde. Ich frage Sie, ist das nicht eigenartig? Natürlich ist es wichtig, dass wir wissen, dass wir gesund sind. Natürlich ist es wichtig, dass wir die richtigen Versicherungen abschließen. Aber die Frage, komme ich in den Himmel oder nicht, diese Frage ist noch viel, viel wichtiger. Und zwar ganz einfach deswegen, weil die Bibel klar und deutlich lehrt, es gibt Himmel und Hölle. Nun weiß ich, was einige von Ihnen denken. Sie denken vielleicht, ja, die Hölle, das war doch die Erfindung der alten Kirche. Man wollte damals den Menschen einfach Angst machen, also hat man die Höllenstrafe erfunden. Aber wenn Sie einmal die Bibel lesen, dann merken Sie ganz schnell, das ist nicht richtig. Wenn Sie das Neue Testament lesen, wird Ihnen auffallen, dass die meisten Stellen über die Hölle Zitate von Jesus sind. Und was speziell auffallend ist, ist, dass die Stellen, in denen die Hölle ein Stück beschrieben wird, dass das alles Zitate von Jesus sind. Also Jesus, der nun wirklich die größte Liebe in Person war. Es gab ja niemand, der mehr geliebt hat, hat am allermeisten über die Hölle geredet. Die alte Kirche, die hat das dann ziemlich schnell bagatellisiert. Man hat das Fegefeuer erfunden. Da wird gelehrt, da kommt ein Mensch hinein, kann dort abbüßen. Aber nach einiger Zeit werden die allermeisten Menschen wieder hinauskommen und dann doch irgendwo in den Himmel kommen. Aber die Bibel und Jesus Christus reden nirgends vom Fegefeuer, aber ganz klar von der Hölle. Dabei hat Jesus nicht Schauermärchen erzählt, so wie das im Mittelalter der Fall war, aber er hat schon gesagt, dass es ein schlimmer Ort ist. Er hat zum Beispiel die Hölle oft verglichen mit Feuer. Oder er konnte sagen, die Hölle ist, er hat das Bild der Finsternis gebraucht. Oder er hat gesagt, dass dort Heulen und Zähneknirschen ist. Dann hat Jesus weiter gesagt, dass hier und in diesem Leben es sich entscheidet, wo wir die Ewigkeit verbringen. Also Sie müssen sich vorstellen, in dem Augenblick, in dem wir zum allerletzten Mal die Augen hier geschlossen haben, sind die Würfel gefallen. Und das Dramatischste an der ganzen Sache ist, dass Jesus gesagt hat, die Hölle dauert ewig, 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 ewig. Sie hört einfach nicht mehr auf. Ich freue mich, dass wir zwei Kinder unter uns haben. Und Ewigkeit können wir uns ja nicht vorstellen. Ich muss gut zuhören. Ewigkeit können wir uns ja nicht vorstellen. Und darum möchte ich das an einem Bild einmal erklären. Stell dir so einen riesigen hohen Berg vor, so einen Schweizer Berg. Und alle Millionen Jahre kommt ein kleiner Vogel und pickt einmal auf diesen Berg. Wenn jetzt durch diesen Vogel dieser Berg abgebaut ist, ist eine Sekunde der Ewigkeit vergangen. So, jetzt habt ihr so ein bisschen eine Ahnung, was Ewigkeit ist. Es hört einfach nicht mehr auf. Und darum ist es so wichtig, dass wir wirklich wissen, dass wir in den Himmel kommen. Mein Wunsch heute Abend in diesem Raum ist, dass niemand nach Hause geht, ohne dass er das hundertprozentig weiß. Und im Livestream hoffe ich und wünsche ich mir, dass niemand heute Nacht ins Bett geht, ohne dass er das hundertprozentig weiß, wenn ich sterbe, komme ich ganz sicher in den Himmel. Und damit komme ich zum Zweiten. Gibt es denn in dieser Frage überhaupt Gewissheit? Vielleicht sagen Sie, dass 2 mal 2 4 gibt, das weiß ich. Aber ob ich in den Himmel komme, das kann ich doch im besten Fall hoffen, vermuten oder glauben. Oder vielleicht sagt jemand, ist das nicht gerade der Witz am Glauben, dass man nichts weiß und letztlich alles glauben muss? Nun, das Interessante ist, die Bibel spricht von strahlender Gewissheit. Die ersten Christen hatten hundertprozentige Gewissheit, dass sie in den Himmel kommen. Ich zeige Ihnen ein paar Bibelstellen. Paulus schreibt einen Brief an eine römische Gemeinde und in diesem Brief schreibt er unter anderem, so gibt es nun kein Verdammungsurteil für die, die in Christus Jesus sind. Also er schreibt nicht, ich hoffe das oder ich vermute das oder ich glaube das, sondern er kann sagen, ich bin gewiss, Es gibt kein Verdammungsurteil für die, die in Christus Jesus sind. Einige Sätze später schreibt er im gleichen Brief, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Auch hier wieder nicht ich hoffe das, nicht ich vermute das, nicht ich glaube das, sondern er schreibt, ich bin gewiss, hundertprozentig. Der Apostel Petrus schreibt einen Brief an eine andere christliche Gemeinde und in diesem Brief schreibt er unter anderem Folgendes. Ihr wisst, dass ihr nicht mit dem vergänglichen Silber und Gold erlöst seid, sondern mit dem kostbaren Blut Christi. Also als Petrus diesen Brief schrieb, da hat er gewusst, die Empfänger des Briefes, die wissen, dass sie gerettet sind. Und ich habe mir überlegt, angenommen, ich hätte vor dieser Vortragsreihe Ihnen einen ganz persönlichen Brief geschrieben, hier im Raum, vielleicht auch zu Hause, und ich hätte Ihnen geschrieben, Sie wissen ja, dass Sie erlöst sind. Wie hätten Sie reagiert? Hätten Sie sagen können, ja, ich weiß es ganz sicher? Oder hätten Sie vielleicht sagen müssen, nein, so ganz sicher bin ich nicht? Die ersten Christen hatten strahlende Gewissheit. Und dann geht es durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Zu allen Zeiten hatten Christen Gewissheit, dass sie gerettet sind. Davon geben uns alte Lieder Zeugnis. Zum Beispiel in einem alten Lied von Ernst Moritz Arndt, da heißt es, ich weiß, woran ich glaube, ich weiß, was fest besteht, wenn alles hier im Staube wie Sand und Staub verweht. Auch hier wieder nicht, ich hoffe das, ich vermute das, ich glaube das, sondern ich weiß es ganz sicher, hundertprozentig. In einem anderen Lied werden Fragen gestellt und dann klare Antworten. Wer tilgt meine Sünden? Antwort, Jesus allein. Wer schenkt mir Mut nach dem Falle? Antwort, Jesus allein. Wer kann auch mir ein neues Leben, wahren Frieden und wahre Freude geben? Antwort, Jesus allein. Also Christen zu allen Zeiten hatten diese Gewissheit, wenn ich sterbe, bin ich versöhnt mit dem lebendigen Gott und ich komme ganz sicher in den Himmel. Und damit komme ich zum Dritten. Worauf gründet sich denn unsere Gewissheit? Und ich beobachte immer wieder auch bei christlichen Leuten, dass viele Menschen eine ganz falsche Vorstellung haben. Es gibt Leute, die haben den Eindruck, ich muss es doch spüren. Ich muss es doch fühlen. Manche sagen, ich muss doch eine Freude in mir haben. Oder manche sagen, ich muss so einen inneren Frieden in mir haben. Eine Frau hat mir mal gesagt, ich muss doch spüren, dass mir Jesus vergeben hat. Aber schauen Sie, das mit den Gefühlen ist eine ganz unsichere Sache. Ich weiß nicht, wie es mit Ihren Gefühlen ist. Aber meine Gefühle wechseln ganz schnell von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Und jetzt stellen Sie einmal vor, jedes Mal, wenn Sie gute Gefühle hätten, kämen Sie in den Himmel. Und jedes Mal, wenn Sie schlechte Gefühle hätten, kämen Sie in die Hölle. Ich meine, das wäre ja furchtbar. Nein, verlassen Sie sich nicht auf die Gefühle. Ich möchte das an einem Beispiel einmal zeigen. Wenn Sie mich heute Abend fragen würden, Beat, bist du verheiratet? Dann würde ich Ihnen natürlich nicht antworten, ich hoffe das, oder ich vermute das, oder ich glaube das, sondern ich würde natürlich sagen, ja, natürlich bin ich verheiratet, ich weiß das ganz genau. Wenn Sie mich jetzt fragen würden, ob ich das fühle, na, jetzt wird es spannend. Wie würde ich antworten? Nun, ich würde antworten, manchmal fühle ich das natürlich. Wenn ich nach Hause komme, wenn ich müde bin, meine Frau verwöhnt mich nach Strich und Faden, dann fühle ich natürlich, dass ich verheiratet bin. Aber wir haben auch Wolkentage in unserer Ehe. Wir haben auch Spannungen manchmal. Und schauen Sie, in dem Augenblick fühle ich überhaupt nicht, dass ich verheiratet bin. Aber wenn Sie mich fragen, weißt du, dass du verheiratet bist, würde ich sagen, natürlich weiß ich das. Wissen Sie, warum ich es weiß? Ich war dabei. Damals auf dem Standesamt, dann in der Kirche, habe ich Ja gesagt zu meiner Frau. Meine Frau hat Ja gesagt zu mir. Und darum weiß ich hundertprozentig, ich bin verheiratet. Und mit Jesus ist es genau dasselbe. Jesus streckt uns schon lange seine Hand entgegen. Und irgendwann müssen wir unsere Hand in seine Hand hineinlegen. Wir müssen uns bekehren. Und von diesem Augenblick an wissen wir, dass wir Frieden haben mit Gott und dass wir in den Himmel kommen. Also verlassen Sie sich nicht auf die Gefühle. Ich bin Menschen begegnet, die hatten unglaublich religiöse Gefühle. Sie haben gesagt, ja, ich habe eine tiefe Beziehung zum lebendigen Gott. Da habe ich sie gefragt, haben Sie sich schon mal für Jesus entschieden? Nein, nein, brauche ich nicht. Ich habe eine enge Beziehung mit Gott. Da habe ich gesagt, das ist die größte Illusion. Das gibt es nicht. Und ich bin Menschen begegnet, die haben überhaupt nichts gefühlt. Habe ich sie gefragt, aber haben Sie sich einmal für Jesus entschieden? Ja, das habe ich. Habe ich gesagt, gut, dann sind Sie garantiert ein Kind des lebendigen Gottes, wenn Sie mit Jesus unterwegs sind. Also verlassen Sie sich bitte nicht auf die Gefühle. Ein zweites Missverständnis. Es gibt immer wieder Leute, die haben den Eindruck, dass man sich den Himmel mit guten Werken verdienen kann. Da erinnere ich mich an ein Gespräch mit einem 90-jährigen Mann. Da muss man ja sehr ehrfürchtig mit umgehen, ehrerbietend, habe ich auch gemacht. Aber ich habe ihn trotzdem gefragt, sagen Sie einmal, Sie leben nicht mehr lange. Wissen Sie, wo Sie hinkommen? Dann lächelt er mich freundlich an und sagt, ich denke schon, ich war ja nicht so ein schlechter Mensch und ich habe viele gute Werke getan. Aber hören Sie mal, das mit den guten Werken ist eine ganz unsichere Sache. Wie viele gute Werke müssen wir tun? Reicht es, wenn wir so viel gemacht haben wie der Nachbar? Aber wer sagt Ihnen, dass der Nachbar genug gute Werke getan hat? Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, ich bin ganz besonders schlau. Ich mache so viele gute Werke wie die, die regelmäßig in eine Kirche oder Freikirche gehen. Dann muss es doch reichen. Aber wer sagt Ihnen, dass die genug gute Werke getan haben? Also Sie merken, das mit den Werken ist eine ganz, ganz unsichere Angelegenheit. Und jetzt sage ich Ihnen noch etwas. Die Bibel lehrt uns, dass wir nicht durch Werke gerettet werden. Die Bibel sagt, nicht durch Werke, damit sich niemand rühmen kann. Und soll ich Ihnen sagen, das finde ich gut. Stellen Sie sich einmal vor, wir könnten uns den Himmel verdienen. Wir kämen dort oben an, wir würden uns auf die Schulter klopfen und würden sagen, was sind wir doch für tolle Hechte, dass wir da oben sind. Das wäre nicht der Himmel. Das wäre die Hölle. Und ich möchte mit niemandem den Himmel teilen, der einmal behauptet, ich bin dort oben, weil ich so ein gutes Leben geführt habe. Also, wir werden nicht gerettet, weil wir gute Werke gemacht haben. Aber worauf gründet sich denn unsere Gewissheit? Sie sagen jetzt vielleicht, ja, wenn ich das anschaue, dann weiß ich, dass ich nicht gerettet bin. Aber worauf gründet sich denn unsere Gewissheit? Ich möchte Ihnen drei Dinge zeigen. Das erste: Unsere Gewissheit gründet sich auf das Sterben Jesu am Kreuz. Gott hat ein sichtbares Zeichen gegeben, dass er uns wirklich vergeben will. Nun, warum musste Jesus am Kreuz sterben? Die Bibel sagt, alle Menschen haben gesündigt und können vor Gott nicht bestehen. Jetzt sagen Sie vielleicht, Moment mal, Beat, ich bin nicht so ein schlechter Mensch. Ja, das glaube ich Ihnen. Wenn ich Sie so anschaue, Sie schauen alle sehr, sehr freundlich rein. Also, Sie sind sicher kein schlechter Mensch. Aber ich möchte mal eine Rechnung machen. Stellen wir uns einmal vor, wir sind ein richtig guter Mensch. Also, Sie sündigen nur dreimal pro Tag. Mal eine Halbwahrheit, mal ein böses Wort, mal ein negativer Gedanke. Also, Sie sündigen pro Tag nur dreimal. Sind Sie dann ein guter Mensch? Sind Sie ein sehr guter Mensch? Also wenn Sie pro Tag nur dreimal sündigen, dann sündigen Sie im Jahr ungefähr 1000 Mal, etwas mehr als 1000 Mal. Und jetzt gehen wir mal davon aus, Sie sind so alt wie ich, 62 Jahre alt. Und jetzt ziehen wir die ersten 5 Jahre ab, weil daran können wir uns nicht erinnern. Also bei mir wären das noch 57 Jahre. Wenn ich pro Tag nur dreimal gesündigt habe, dann habe ich im Laufe von 57 Jahren mehr als 57.000 Mal gesündigt. Jetzt merken Sie, das ist schon ziemlich viel. Und darum musste Jesus am Kreuz sterben. Aber warum musste denn Jesus sterben? Ich merke immer wieder, dass diese Frage viele Menschen, auch christliche Menschen, nicht so recht verstehen. Warum musste denn Jesus sterben, damit Gott uns vergeben kann? Und ich möchte es Ihnen gerne mal an einem Bild erklären, an einem Beispiel. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt. Ich habe sie auf viele verschiedene Art und Weise gehört, aber es geht jetzt um den Inhalt. Hören Sie mal gut zu. Da war ein Urstamm, der hatte ganz große Probleme mit Opiumrauchen. Und weil das so ein richtiges großes Problem war, gab der Häuptling ein Gesetz heraus, Opiumrauchen verboten bei einer Strafandrohung von 30 Stockhieben. Kurze Zeit später wird eine Frau beim Opiumrauchen erwischt. Sie wird vor den Häuptling geführt. Und als sie vor dem Häuptling steht, ist es seine Mutter. Jetzt versetzen Sie sich mal in die Lage dieses Häuptlings. Was wollte er tun? Er wollte natürlich seine Mutter retten, ist ja klar. Verschonen von der Strafe. Aber wenn er gerecht war, wenn sein Wort glaubwürdig bleiben sollte, was musste er tun? Er musste die Mutter bestrafen. Verstehen Sie, darf man sagen, dieses Dilemma. Wissen Sie, wie er es gelöst hat? Er hat die Strafe ausgesprochen, 30 Stockhiebe. Bevor die Mutter geschlagen wurde, stellte er sich zwischen seine Mutter und die Männer, die sie schlagen sollten, und hat diese 30 Stockhiebe stellvertretend für seine Mutter auf sich genommen. Und damit wurde die Strafe ausgeführt, aber seine Mutter wurde verschont. Ich sage immer wieder gerne, das ist ein ganz, ganz schwacher Vergleich für das, was Jesus am Kreuz getan hat. Aber er hat dort am Kreuz die Strafe auf sich genommen, die wir eigentlich verdient hätten. Die Bibel formuliert das so: Jesus ist wegen unseren Sünden zerschlagen worden und verwundet worden. Die Strafe, die wir verdient hätten, liegt auf ihm, damit wir Frieden mit Gott haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und jetzt kommt etwas ganz Spannendes. Es gibt keine andere Weltreligion, in der es ein so sichtbares Zeichen gibt, dass Gott uns vergeben will. Wissen Sie, wenn Sie einen Moslem fragen, weißt du, ob Allah dir die Sünden vergibt, dann zuckt er mit der Schulter und sagt, wenn Allah gnädig ist, aber ich weiß es nicht. Ein Christ muss nie so reden. Ein Christ weiß, jawohl, Gott will mir vergeben, weil Jesus Christus dafür am Kreuz bereits gestorben ist. Und damit komme ich zum Zweiten. Unsere Gewissheit gründet sich auf die Aussagen in der Bibel. Jesus war mit seinen Jüngern ungefähr 3 Jahre lang zusammen. Er hat viel, viel gelehrt über das Reich Gottes, über das Wesen von Gott, dass Gott heilig ist, dass Gott gerecht ist, dass Gott Liebe ist, dass er barmherzig ist. Er hat auch viel gelehrt über den Menschen, darüber, wie wertvoll der Mensch ist, aber auch, dass er ein Sünder ist. Und dann hat Jesus immer wieder gesagt, dass man es wissen kann. Jetzt zeigen wir ein paar Bibelstellen. Jesus sagte, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, wird nicht gerichtet werden. Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und dann eine ganz speziell schöne Zusage. Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das haben die Jünger 3 Jahre lang immer wieder gehört. Und aufgrund von dem wussten sie, wer an Jesus glaubt, hat ewiges Leben. Wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet werden. Wer an Jesus Christus glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wer zu Jesus kommt, wird nicht hinausgestoßen werden. Und dann hat Jesus noch etwas gesagt. Er hat nämlich gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nie vergehen. Und als das Jesus sagte, wussten die Jünger, alle diese Aussagen, die Jesus damals gemacht hatte, galten nicht nur in der ersten Zeit der Christenheit, sondern gelten zu allen Zeiten bis ans Ende dieser Welt. Und darum konnte einer der Apostel dann schreiben in einem Brief, das habe ich euch geschrieben, also das, was Jesus getan hat und vor allem auch das, was er gesagt hat, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, denn ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Ist das verständlich? Also wir wissen es, weil es in der Bibel steht. Und das Dritte, unsere Gewissheit gründet sich auf das Wirken des Heiligen Geistes. Die Bibel sagt, der Geist Gottes selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt mit anderen Worten, der Heilige Geist zeigt uns, dass alle diese Bibelstellen uns persönlich gelten. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Ich möchte mal zeigen, am Beispiel von einem jungen Mann, wie das konkret hier aussieht. Das ist nämlich der schwierigste Punkt, um zu erklären, wie hier der Heilige Geist redet. Da war ein junger Mann, der wurde ungefähr 18 Jahre alt und so mit seinem Geburtstag hatte er in sich immer wieder eine Stimme, die sagte, so wie du bist, kannst du vor Gott nicht bestehen. Sie können sich vorstellen, damit konnte er fast nicht einschlafen und so hat er versucht, sich immer wieder zu beruhigen. Er hat sich mit anderen Menschen verglichen, hat gesagt, naja gut, ich habe natürlich Fehler, aber das haben ja alle. Wenn ich nicht in den Himmel komme, wer kommt dann in den Himmel? Aber die Stimme blieb, so wie du bist, kannst du vor Gott nicht bestehen. Dann versuchte er ein bisschen religiöser zu sein, er ging in die Großkirche, hat dort angeschaut, das waren ein paar alte Leutchen und ein paar Konfirmanden, aber die mussten ja. Und dann hat er gedacht, naja, Gott muss doch mit meinem Leben zufrieden sein. Ich gehöre zu den wenigen jungen Leuten, die sich da noch mit Gott auseinandersetzen. Aber die Stimme blieb. So wie du bist, kannst du vor Gott nicht bestehen. Dann versucht er, ein besseres Leben zu führen, aber das hat er gar nicht geschafft. Und so ging das über den ganzen Sommer hinweg bis in den Herbst hinein. Im Herbst war er in einer ähnlichen Veranstaltung, hört dort zum allerersten Mal das Evangelium von der Liebe Gottes, von dem, dass wir Sünder sind, dass man sich für Jesus entscheiden muss, dass Jesus für uns gestorben ist, einfach alle diese Dinge. Am Ende gibt es auch die Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen. Er macht davon Gebrauch, hat ein langes Gespräch. Der Referent erklärt ihm anhand der Bibel noch einmal genau, wie man sich für Jesus entscheidet. Und nachdem er ihm alles erklärt hat, fragt er den jungen Mann, möchtest du dich jetzt für ein Leben mit Jesus entscheiden? Der junge Mann kämpft ein bisschen in sich, soll er nicht? Schließlich sagt er, ja, ich wage es einfach einmal. Er bittet Jesus um Vergebung seiner Sünden, er bittet Jesus, in sein Leben hineinzukommen. Und nachdem er gebetet hat, passiert nichts. Der Himmel öffnet sich nicht, keine Gefühle, nichts. Der Referent fragt ihn, ja, weißt du jetzt, dass sie Jesus die Sünden vergeben hat? Der junge Mann ist ziemlich verlegen, er denkt, was soll ich ihm jetzt antworten? Wenn ich jetzt sage, ja, ich fühle nichts und ich weiß es nicht, dann enttäusche ich ja diesen Mann, weil der hat sich so viel Mühe gegeben mit mir und jetzt hat es irgendwie nicht funktioniert. Das war so sein erster Gedanke. Sein zweiter Gedanke aber war, vielleicht hat Jesus mir ja doch vergeben und ich habe keine Sünde mehr in meinem Leben. Und wenn ich jetzt lüge, dann habe ich ja schon wieder eine neue Sünde in meinem Leben. Und so hat er sich entschieden, die Wahrheit zu sagen. Er hat gesagt, ich fühle nichts. Und dann hat ihm der Referent erklärt, schau mal, es kommt nicht auf die Gefühle an, sondern es kommt darauf an, dass es in der Bibel steht. Und in diesem Augenblick ging diesem jungen Mann ein Kronleuchter auf. Und er wusste hundertprozentig, jetzt bin ich gerettet. Jetzt bin ich ein Kind des lebendigen Gottes. Jetzt komme ich in den Himmel. Ich kann Ihnen sagen, das ging so emotional in sein Gefühl hinein, er ist förmlich nach Hause geschwebt. Und er ist noch ungefähr 6 bis 8 Monate geschwebt. Aber dann waren die Gefühle wieder weg. Aber er wusste es immer noch, weil es eben in der Bibel steht. Und der Heilige Geist hat ihm diese Gewissheit gegeben, diese Bibelstelle gilt ihm persönlich. Ist das verständlich? Also unsere Heilsgewissheit, unsere Gewissheit baut sich auf diesen 3 Dingen, das Sterben Jesu, dann das, was in der Bibel steht und das Wirken des Heiligen Geistes. Jetzt frage ich Sie, haben Sie diese Gewissheit? Wissen Sie, dass Jesus Ihnen vergeben hat? Wissen Sie, wenn Sie heute Nacht sterben, dass Sie in den Himmel kommen? Wenn nein, dann hören Sie zu. Ich komme zum vierten. Wie bekommen wir diese Gewissheit? Und es möchte ich Ihnen jetzt so einfach wie möglich erklären. Je klarer Sie sich bekehren, umso weniger Probleme haben Sie mit dieser Gewissheit. Es gibt ja immer wieder Menschen, die sagen, ja, ich war schon immer Christ oder ich bin ins Christsein hineingewachsen. Und ich denke manchmal, wenn Leute das sagen, das ist sehr, sehr traurig. Weil wo nehmen diese Leute ihre Gewissheit? Ich sage Ihnen, je klarer Sie mit Jesus starten, die Bibel nennt das Umkehr zu Jesus. Oder wir sagen manchmal, du musst dich für Jesus entscheiden. Oder die Bibel nennt das auch Bekehrung. Je klarer Sie sich bekehren, umso weniger Probleme haben Sie mit dieser Gewissheit. Und ich erkläre Ihnen jetzt anhand einer Zeichnung, die Sie allerdings viele schon kennen, die bringe ich immer wieder, weil sie einfach auch hilfreich ist für viele Menschen. Ich möchte Ihnen anhand einer Zeichnung zeigen, wie man sich für Jesus entscheidet. Sie sehen hier einen Kreis. Der Kreis stellt das Leben eines Menschen dar, also Ihr Leben oder mein Leben, nehmen Sie das jetzt ganz persönlich, Ihr Leben. Die dunklen Punkte sind ein Symbol für unsere Sünden und das kleine Kreuz ist ein Symbol für Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Die Bibel sagt, das ist der Zustand jedes Menschen zunächst einmal, der nicht bekehrt ist. Es spielt keine Rolle, ob Sie religiös aufgewachsen sind oder atheistisch, ob Ihre Eltern Christen sind oder nicht, ob Sie die Sakramente durchgemacht haben oder nicht, spielt alles keine Rolle. Das ist einfach der Zustand jedes Menschen zunächst einmal. Also jeder von uns und auch jeder im Livestream war einmal in diesem Zustand. Und einige sind es vielleicht jetzt noch in diesem Augenblick. Und jetzt besteht die Bekehrung aus zwei konkreten Schritten. Der erste Schritt ist, dass ich Jesus in einem Gebet meine Sünden bekenne. Ich habe das mit Pfeilen dargestellt. Also, wenn wir unsere Sünden bekennen, sagt die Bibel, ist Jesus treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das macht man in einem einfachen Gebet, dass sie so in diese Richtung betet. Es kommt nicht auf die Worte an, aber in diese Richtung. Dass sie sagen, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich komme jetzt zu dir. Ich bekenne dir meine Sünden. Manche Leute zählen dann ganz konkret Dinge auf, die in ihrem Leben schiefgelaufen sind. Manche machen es eher allgemein. Sie sagen, ich habe falsch geredet, ich habe falsch gehandelt, falsch gedacht, falsch gefühlt. Vergib mir alle diese Sünden. Und vergib mir bitte auch die Sünden, die ich nicht mehr weiß. Vergib mir die Sünden, die ich unbewusst gemacht habe. Und in dem Moment, wo ich so ehrlich zu Jesus komme, vergibt mir Jesus meine Sünden und er macht mein Leben rein. Ich habe Ihnen gestern schon gesagt, was Reinheit bedeutet. Gott schaut mich an, wie wenn ich nie gesündigt hätte. Wie wenn ich nie etwas Falsches gesagt, getan, gedacht oder gefühlt hätte. Gott schaut mich an, wie wenn ich vollkommen perfekt gelebt hätte. Aber das ist noch keine ganze Entscheidung für Jesus. Wenn es das geben würde, würde ich sagen, das ist eine halbe Bekehrung. Wenn Sie wirklich ein Kind Gottes werden wollen, müssen Sie noch einen zweiten Schritt gehen. Sie müssen nämlich Jesus in Ihr Leben aufnehmen. Die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Und das macht man, indem man weiterbetet, indem sie einfach sagen, Herr Jesus Christus, ich bitte dich jetzt, komm in mein Leben hinein, mein Leben soll dir gehören von jetzt an und für immer. Und in diesem Augenblick kommt Jesus durch den Heiligen Geist in unser Leben hinein. Jetzt sind wir ein Kind des lebendigen Gottes. Jetzt ist Gott unser himmlischer Vater. Wenn wir jetzt sterben, kommen wir ganz sicher in den Himmel. Und von diesem Augenblick an wissen wir, dass wir in den Himmel kommen. Das ist ein Christ nach dem Neuen Testament, das und nichts anderes. Und jetzt möchte ich Ihnen gerne noch ein paar Gründe sagen, warum manche Leute diese Gewissheit nicht haben. Ein erster Grund, man hat sich nie wirklich klar für ein Leben mit Jesus entschieden. Und dann ist es natürlich gut, wenn Sie die Gewissheit nicht haben. Stellen Sie sich vor, Sie hätten so eine Gewissheit und es stimmt ja gar nicht. Also wenn Sie sich nie für Jesus entschieden haben, haben Sie die Gewissheit nicht. Und das ist gut, dass Sie die Gewissheit nicht haben, weil Sie noch kein Kind des lebendigen Gottes sind. Und ich möchte Sie darum fragen, haben Sie sich für Jesus entschieden? Und wenn nein, wenn Sie diese Entscheidung noch nie klar getroffen haben, dann ermutige ich Sie, es heute Abend einfach ein für alle Mal festzumachen, hier in diesem Raum oder natürlich auch zu Hause. Hier in diesem Raum kann ich Ihnen folgendes Angebot machen. Wenn Sie sagen, ich möchte mich heute bekehren, ich möchte mich für Jesus entscheiden, dann werden wir am Ende dieses Abends, werde ich Sie einladen zu persönlichen Gesprächen. Und wir werden es wieder so machen, dass diejenigen, die ein Gespräch möchten, dann einfach in diesem Raum zurückbleiben können, sitzen bleiben können. Und die anderen, die bitte ich dann auch heute wieder diesen Raum möglichst rasch und ruhig zu verlassen. Auch heute möchte ich sagen, ich will Sie nicht vertreiben. Sie dürfen gerne draußen noch ein bisschen zusammen sein, den Abend ausklingen lassen. Aber wir möchten in diesem Raum die nötige Ruhe haben, die nötige Konzentration haben für gute Gespräche, in denen Sie Ihre Fragen beantworten können, erstellen können. Und wir versuchen, sie zu beantworten. Und wir möchten Ihnen noch einmal anhand der Bibel erklären, wie man sich für Jesus Christus entscheidet. Ich lade Sie dazu ganz herzlich ein. Wenn Sie zurückbleiben, dann werden wir das so machen, dass ich Ihnen noch etwas sage, dass ich Ihnen dann helfe, zu einem persönlichen Gespräch zu kommen. Und dann können Sie einfach mit dieser Person reden und diese Entscheidung für Jesus Christus festmachen. Wir schenken Ihnen noch ein kleines Heft mit wertvollen Ratschlägen für das Leben mit Jesus, damit Sie nicht nur einen guten Start mit Jesus haben, sondern dass es dann auch gut mit Jesus weitergeht. Wenn Sie von jemandem eingeladen worden sind und die Person sitzt jetzt vielleicht neben Ihnen und Sie sagen, ja, ich würde gerne zurückbleiben, aber allein schaffe ich das nicht, dann sagen Sie das dieser Person, bitten Sie sie, mit Ihnen zurückzubleiben und ich bin sicher, die Person wird gerne sitzen bleiben und darf dann auch dabei sein während des Gespräches, wenn Sie das so möchten. Gilt natürlich auch für Papa, also wenn der Sohn zum Beispiel sagt, ich möchte gerne diese Entscheidung treffen oder die Mama, je nachdem. Einfach sagen, Papa und Mama würden sicher gerne mit euch zurückbleiben. Wenn Sie bei Livestream sind und Sie sind allein, dann ermutige ich Sie heute einfach ein solches Gebet zu beten und Jesus um Vergebung zu bitten, ihn einzuladen, in Ihr Leben hineinzukommen. Wenn Sie vielleicht zu jemandem eingeladen worden sind und Sie wissen, das ist ein bekennender Christ, dann machen Sie das doch miteinander, sagen Sie das dieser Person und dann könnten Sie miteinander irgendwo das Gebet machen, dort wo Sie jetzt sind, in Ihrem Wohnzimmer und könnten diese Entscheidung für Jesus treffen. Wenn Sie niemanden wissen, aber gerne reden möchten, können Sie über die Homepage auch mit dem Pastor hier, mit Oliver Meyer, gerne in Kontakt treten. Er ist gerne bereit, mit Ihnen in den nächsten Tagen ein Gespräch zu führen und Ihnen auch zu helfen, sich für Jesus Christus zu entscheiden. Also der erste Grund, warum man keine Heilsgewissheit hat, man hat sich nie für Jesus entschieden. Es gibt noch einen zweiten Grund. Man hat sich allein für Jesus entschieden. Und jetzt möchte ich richtig verstanden sein. Natürlich kann man sich allein für Jesus entscheiden. Und ich erlebe auch, dass solche Leute diese Gewissheit haben. Aber ich erlebe auch das Gegenteil, dass es Leute gibt, die sich allein bekehren und dann irgendwie einfach nie zu dieser Ruhe und zu dieser Gewissheit kommen. In einer Veranstaltung kommen zwei Jugendliche auf mich zu. Und dann erzählen sie mir, dass sie in der Jungschar sich einmal in einer Freizeit für Jesus entschieden haben. Aber sie hatten nicht den Mut, mit einem Leiter oder mit einer Leiterin zu reden. Und dann sagten sie, und wir wissen einfach nie, ob wir wirklich gerettet sind, ob wir wirklich in den Himmel kommen oder nicht. Und ich habe sie ermutigt, habe gesagt, am Abend steht dazu, macht das mit jemandem zusammen fest. Die beiden haben das gemacht und hatten von diesem Abend an diese wunderbare Gewissheit. Es gibt noch einen dritten Grund. Man toleriert Sünde im Leben. Es gibt Christen, die haben ein ganz sensibles Gewissen und sie sündigen vielleicht in einer Art, wo sie empfinden, das ist jetzt ganz speziell schlimm. Und in diesem Augenblick kann es passieren, dass solche Christen die Gewissheit verlieren ob sie noch ein Kind Gottes sind oder nicht, ob sie noch in den Himmel kommen oder nicht. Ich kann nicht sagen, ob sie noch kommen oder nicht, aber sie verlieren diese Gewissheit. Ich war noch Pastor in Ephretikon. Wir haben immer wieder erlebt, wie Leute sich für Jesus entschieden haben. Wir haben aber dann auch erlebt, wie solche Leute wieder in grobe Sünden hineingerutscht sind und irgendwie wie ein Stück von Jesus weggekommen sind. Aber irgendwann hatten sie wieder Sehnsucht zurück und dann sind sie gekommen, kamen in mein Büro, haben sich neu für Jesus entschieden und dann haben sie manchmal gesagt, also weißt du, Beat, wenn wir vor 5 Stunden gestorben wären, wir wären wahrscheinlich in der Hölle gelandet. Nun, ich weiß nicht, ob sie recht hatten oder nicht, aber so haben sie das empfunden. Und vielleicht ist das ihre Situation. Vielleicht haben sie sich für Jesus entschieden, aber da ist grobe Sünde oder Sünde drin und irgendwie haben sie den Eindruck, nein, irgendwo bin ich nicht dabei. Wenn das so ist, ermutige ich Sie, machen Sie heute einfach einen neuen Anfang mit Jesus. Machen Sie eine Erneuerung, machen Sie sich neu auf. Sie können heute zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus Christus, es tut mir einfach leid, dass ich dich an den Rand in meinem Leben gedrängt habe. Es tut mir leid, dass ich in Sünde lebe. Und ich möchte, dass du mir alles vergibst und ich möchte, dass du neu in die Mitte meines Lebens kommst. Ich möchte, dass du neu der Herr wirst in meinem Leben. Und dann werden sie wieder Frieden haben mit Gott und sie werden wieder zurückkehren zu dieser Gewissheit. Wenn das Ihre Situation ist, bitte ich Sie auch, bleiben Sie sitzen anschließend und wir reden und wir beten mit Ihnen. Und das Letzte, das ist Schwermut. Es gibt immer wieder Menschen, die sind mit Jesus unterwegs. Sie haben sich klar bekehrt, sie lieben Jesus, aber sie leiden unter einer Depression. Natürlich gibt es auch Christen, die unter einer Depression leiden und trotzdem noch diese Gewissheit haben, dass sie gerettet sind. Aber viele haben es dann trotzdem nicht mehr. Ein junger Pastor, ich machte Hausbesuche, da komme ich in ein Haus hinein, da sitzt ein Mann, der begrüßt mich schon mit den Worten, ich komme in die Hölle, ich komme in die Hölle, ich komme in die Hölle. Ich habe ihn gefragt, haben Sie sich nie für Jesus entschieden? Er sagte, doch, in jungen Jahren, aber das war nichts, das war nichts, das war nichts. Ich habe ihm gesagt, darf ich es Ihnen noch einmal erklären? Er war bereit. Ich habe ihm das noch einmal erklärt. Dann habe ich gesagt, möchten Sie es mit mir jetzt noch einmal festmachen mit Jesus? Und er hat gesagt, ja, das möchte ich. Er hat um Vergebung gebeten, hat Jesus eingeladen, in sein Leben zu kommen. Und dann habe ich ihm gesagt, schauen Sie, und jetzt dürfen Sie wissen, dass Sie ganz sicher in den Himmel kommen. Und da ging so ein Leuchten über sein Gesicht. Ja, ehrlich, glauben Sie wirklich? Ja, ganz sicher. Als ich ihn 2 Wochen später wieder getroffen habe, war er wieder am Boden, als ich ihn wieder besucht habe. Jetzt habe ich ihn natürlich nicht mehr zu Jesus geführt, weil ich ja wusste, er hat sich ja bekehrt. Und ich habe ihm das zugesprochen, habe gesagt, hören Sie mal, Sie dürfen es einfach wissen, Jesus ist treu. Wieder ging ein Lächeln über sein Gesicht. Ja, glauben Sie wirklich? Ja, ganz sicher. Als ich ihn 2 Wochen später wieder besucht habe, wieder dasselbe. Und so ging das über die ganze Zeit hinweg, bis ich wieder wegging und eine andere Arbeitsstelle, eine andere Gemeinde übernommen habe. Aber für diesen Mann war es ganz, ganz wichtig, dass ich ihm das einfach immer wieder zugesprochen habe. Es gab ein bisschen Licht in sein Dunkel, in seine dunkle Seele hinein. Und vielleicht ist das Ihre Situation. Sie haben immer wieder mit dieser Heilsgewissheit zu kämpfen. Und Sie haben vielleicht schon mit vielen Menschen darüber geredet. Und Sie denken, nein, ich kann jetzt nicht schon wieder. Doch, ich möchte Sie sehr ermutigen dazu. Und wenn das Ihre Situation ist, bitte ich Sie, bleiben Sie auch sitzen, bleiben Sie zurück an Ihrem Platz. Und wir reden mit Ihnen, wir beten mit Ihnen. Und wir geben Ihnen einfach noch einmal wieder die Zusage, Sie sind ein Kind Gottes. Sie dürfen ganz sicher sein, dass es so ist. Also ich möchte Sie ermutigen heute, bleiben Sie hier in diesem Raum, wenn Sie sich nie klar bekehrt haben, wenn Sie sich allein für Jesus entschieden haben und unsicher sind, ob Sie gerettet sind, wenn Jesus nicht mehr in der Mitte Ihres Lebens ist, Sie Sünde tolerieren und Sie die Gewissheit verloren haben und natürlich, wenn Sie vielleicht unter Schwermut leiden und deswegen diese Gewissheit nicht haben können. Ich wünsche Ihnen Mut, wirklich zu einem Gespräch. Wir sind gerne bereit, mit Ihnen zu reden. Bevor wir jetzt abschließen und noch ein Musikstück hören, möchte ich gerne beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auferstanden bist, dass du lebst und dass du wirklich eine vollkommene Erlösung geschaffen hast, dass wir trotz all unserer Schuld und Sünde in unserem Leben einmal bei dir sein können. Herr, ich danke dir, dass du die ganze Voraussetzung geschaffen hast. Und das Einzige, was du von uns jetzt möchtest, ist, dass wir uns für dich entscheiden, dass wir ein Leben mit dir beginnen, dass wir zu dir umkehren und uns bekehren. Und jetzt danke ich dir, dass du jeden in diesem Raum kennst. Du kennst auch jeden, der per Livestream zugeschaltet ist. Und ich möchte dich jetzt bitten, wenn Menschen hier sind in diesem Raum, die sich noch nicht für dich entschieden haben oder bei denen du am Rand in ihrem Leben bist oder die vielleicht unter Schwermut leiden und einfach keine Gewissheit haben, gib ihnen Mut, dieses Gesprächsangebot jetzt anzunehmen. Gib uns viel Liebe und Einfühlungsvermögen, wenn wir mit Menschen heute hier reden. Und zu Hause per Livestream, ich möchte dich jetzt auch bitten, wenn Menschen allein sind, dass sie zu dir kommen und sich für dich entscheiden, und dass du ihnen dann einfach auch anhand der Bibel zeigst, dass sie deine Kinder sind. Wenn Menschen zusammen diesen Livestream anschauen, möchte ich bitten, dass es jetzt zu guten Gesprächen kommt, aber nicht nur zu Gesprächen, sondern dass man konkret auch Schritte wagt und dass Menschen heute den Mut haben, diese Entscheidung für dich einfach einmal klar und eindeutig zu treffen. Bitte red jetzt weiter und bestätige dein Wort. Amen.